So. Ja, es freut mich, dass wir heute Nachmittag wieder hier sind, dass so viele gekommen sind. Ich hoffe, dass wir einen schönen Nachmittag haben werden. Ich glaube echt, dass es schön wird und dass Gott etwas zu sagen hat durch die Bibel, durch das Wort. Also ich möchte ein bisschen weitermachen noch damit, wo ich gestern Abend aufgehört habe und anschließend etwas sagen und zeigen über die Arbeit von Emmaus, mit den Emmaus Bibelkursen. Ich glaube, dass das sehr ermunternd ist. Also vielleicht einen kleinen Vers dazu aus der Apostelgeschichte. Ich meine, es ist Kapitel 14, Vers 28. Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 27. Das ist nach der ersten Missionsreise. Da heißt es, als sie, das ist Paulus und Barnabas, aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Und ich denke, als Paulus da ankam in Antiochien und man hat angefangen zu berichten über das, was Gott getan hat, dass die Geschwister sehr froh geworden sind über das, was sie hörten. Und wir haben heute Morgen so ein bisschen im Auto miteinander geredet, Bodo und ich. Wir waren unterwegs nach Eisenach zur Wartburg. Dann haben wir es auch mal gesehen. Ja. Und ja, dann haben wir auch so darüber gesprochen, was man heute Nachmittag so machen kann hier. Und wir haben dann gesagt, es ist tatsächlich eine Ermunterung, wenn man hört, was sonst wo geschieht. Wir leben hier in einer Umgebung, wo eigentlich, was den Glauben anbetrifft, nicht ganz so viel passiert. Und meistens stößt man auf Ablehnung. Und das ist nun mal so, das ist ja schade, aber es ist so. Und deshalb ist es manchmal ein bisschen frustrierend, Christ zu sein. Aber wenn man dann hört von anderen Ländern, wo das ganz anders ist, dann kann man wirklich froh werden. Gut, zunächst möchte ich noch kurz das fertig machen, womit ich gestern Abend aufgehört habe. Ich habe das nicht ganz zu Ende machen können. Gestern Abend haben wir gesehen hier die Kapiteleinteilung des ersten Teiles der Apostelgeschichte. Kapitel 1, Vers 1 bis 11, da war der Auftrag und die Verheißung, der Auftrag in die Welt hinauszugehen, die Verheißung, dass der Heilige Geist helfen würde. Da gab es die Jünger in Jerusalem, die da zusammen waren, 120 in Zahl, die da gebetet haben bis zum Kommen des Heiligen Geistes, denn es war ihnen verheißen worden, nicht viele Tage nach heute, so sagte der Herr Jesus, wird der Heilige Geist kommen. Und dann kam er, der Heilige Geist kam auf Erden, etwas ganz Besonderes. Die Zeit der Gemeinde fing an, Pfingsten. Erst war das ein bisschen ein Durcheinander, die Leute wussten nicht, was da los war. Die hörten Menschen reden in allerhand Sprachen und verstanden nicht, was da los war. Manche meinten, sie wären betrunken. Und andere sagten, ja, wir gucken mal, was das alles so ist. Und dann führte das dazu, dass sie zu Petrus kamen, zu den Jüngern kamen, und dass Petrus das Wort ergriff und ihnen dann sagte, was los war. Und hinwies auf den Herrn Jesus, den sie damals gekreuzigt hatten. Man muss sich natürlich bedenken, das war nur 50 Tage später, nachdem der Jesus gekreuzigt worden war. Die Leute, die dort standen, viele von ihnen hatten das gesehen und miterlebt. Und da sagte Petrus, die Person, die ihr getötet habt, die ist auferstanden, er lebt, Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht und ihr müsst euch bekehren von diesem falschen Geschlecht, einen Neuanfang machen und kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen auf den ja, auf den Namen des Herrn Jesus und dann werdet ihr errettet werden. Und 3000 haben das dann gemacht. Und ich habe gestern gezeigt, wo man das machen konnte, nicht im Hallenbad, denn es gab es dort nicht. Dafür gab es die ganze Mikwas, die ganze ritualen Bäder. Und da ging es weiter mit der Geschichte. Es geschahen nochmal extra Zeichen und Wunder. Der Jesus hatte gesagt im Lukas-Evangelium, ich meine, das ist Kapitel 13, dass da war einer, vielleicht lesen wir das mal, Lukas Kapitel 13. Vers 6, Lukas 13, Vers 6. Er, der Herr Jesus, sagte aber dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht an ihm und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und ich finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unnütz? Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde. Und wenn er etwa Frucht bringen wird, gut. Wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Der Feigenbaum, ich nehme an, dass ihr wisst, dass der Feigenbaum Israel ist. Der Jesus, der kam 3 Jahre und hat gesucht nach Frucht und fand keine Frucht in Israel. Und dann kam die Frage, ja, sollen wir Israel abhauen, sollen wir den Feigenbaum abhauen? Und dann kam die Antwort, naja, wir probieren es nochmal 1 Jahr. Wir graben nochmal richtig darum herum, geben extra Dünger und dann sehen wir, was geschieht. Und wenn es dann nicht gut geht, dann können wir ihn umhauen. Und das ist eigentlich die Überschrift über die Kapitel 1 bis 7 von der Apostelgeschichte. Der Jesus war gekommen, 3 Jahre lang suchend, kein Frucht findend. Sie haben ihn sogar umgebracht. Und dann kam die Frage, muss man jetzt Israel wegtun oder was machen wir? Und dann sagte Gott sozusagen, noch ein Jahr extra Dünger, noch 1 Jahr extra Zeichen und Wunder, noch 1 Jahr extra arbeiten und dann gucken wir, was geschieht. Und das ist das Kapitel 3, 4, 5, 6, 7. Da gab es diesen extra Dünger, extra Zeichen und Wunder, sodass keiner was sagen konnte. Interessant ist, in Kapitel 3 wird dieser Mensch geheilt, der lahm war. Wir haben gestern gesehen, dass er sah bei der schönen Pforte, und das Ehepaar aus Trier stand genau an der Stelle, wo die schöne Pforte war. Das ist echt sehr beeindruckend, wenn man da so steht. Ja? Und dann, das ist der Ort, wo das geschah. Und dann sieht man im Verlauf der Kapitel, die da folgen, dass die Schriftgelehrten und Pharisäen sagen, ja, wir können nicht sagen, dass nichts geschehen ist. Da ist offensichtlich ein Wunder geschehen und wir können das nicht leugnen. Und die Reaktion hätte sein müssen, ja, dieser Name Jesus, die Person Jesus, das ist doch etwas ganz Besonderes gewesen. Der ist tatsächlich auferstanden, der lebt tatsächlich. Aber was sagten sie? Sie sagten, komm, lasst uns denen sagen, dass sie nichts mehr sagen, die sollten schweigen, Mund halten und wir schlagen sie, damit sie ruhig bleiben. Und da sagt Petrus und Johannes sagen, ja, wem soll man gehorchen? Man muss Gott doch mehr gehorchen als den Menschen. Und die haben einfach weiter gepredigt. Und das war ein großes Ärgernis für die ganze Juden da drumherum. Das ergab Verfolgung, aber auch Wachstum. Nachher will ich noch was dazu sagen, zu diesem Wachstum. Das ergab eine heilige Gemeinde, abgesondert, richtig abgesondert von den anderen. Es heißt da in Kapitel 5, meine ich, Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Übrigens, das hat nicht jeder gemacht. Durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Gestern habt ihr gesehen, wo das ist. Ja, am Tempelberg an der Ostseite in der Säulenhalle Salomons. Und dann geht es weiter. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Es war nicht so, dass die Leute versucht haben, die Brüder und Schwestern versucht haben, möglichst viele Mitglieder anzuziehen, indem sie die Schwelle möglichst niedrig gemacht haben. Es heißt hier, von den Übrigen wagte aber keiner, sich ihnen anzuschließen. Sondern das Volk erhob sie. Man hatte Achtung vor ihnen. Das ist auch wichtig, ja? Dass die Leute haben wirklich Achtung gehabt. Die haben gesagt, es sind zwar komische Leute da, aber da ist etwas, was wir nicht haben. Und dann heißt es in Vers 14, aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan. Ist das nicht schön? Eine Gemeinde, die heilig ist, die von den Menschen geachtet wird und wo der Herr Jesus selber Menschen hinzutut. Wachstum, aber auch Verfolgung. Und dann kommt Unzufriedenheit in Kapitel 6. Die Geschichte von den hellenistischen Witwen scheint auch normal zu sein, dass Probleme entstehen in Gemeinden, dass da Unzufriedenheit kommt. Das ist natürlich sehr schade. Und dann wird da eine Lösung gefunden. Das Problem wird nicht irgendwie so untergeschoben und getan, als ob es das nicht gibt. Das Problem gab es und man hat daran gearbeitet. Das ist natürlich auch sehr wichtig, ja, dass wenn Probleme geschehen, dass man etwas tut, darauf reagiert, so dass das Problem gelöst wird. Und dann letztendlich gibt es die Geschichte von Stephanus, der da den predigt und danach dann umgebracht wird. Und dann war sozusagen die Zeit von diesem extra Dünger, von dieser extra Gnade vorbei. Und dann ging das Evangelium weiter an die Heiden. Und die Apostelgeschichte ist so das Buch, das beschreibt, wie das Evangelium im Laufe der Zeit, der Jahre vom Judentum in Israel, in Jerusalem, übergegangen ist auf ja, die Heidenwelt. Und das Buch, die Apostelgeschichte, schließt dann ab mit Paulus in Rom. Und wo er dann die Juden einlädt, dahin zu kommen. Wo er mit ihnen redet. Wo die Juden sogar in Rom das Evangelium ablehnen. Und dass Paulus dann sagt, jetzt wendet Gott sich endgültig an die Heiden. Sie werden hören. Und dann kurz darauf wird der Tempel in Jerusalem zerstört und ist die Übergangszeit sozusagen abgeschlossen. Die Apostelgeschichte, eine Übergangszeit. Aber was ich noch sagen wollte über die erste Christen, über die Gemeinde am Anfang, Kennzeichen dieser Gemeinde. Sie war von Anfang an eine betende Gemeinde. Man findet das immer wieder zurück. In Kapitel 1, da findet man 120 Brüdern und Schwestern zusammen in diesem Obersaal in Jerusalem. Der Jesus hatte ihnen versprochen, dass der Heilige Geist bald kommen würde. Sie haben sich dann zurückgezogen in diesen Obersaal und haben dort gebetet, geredet, gewartet auf das Kommen des Heiligen Geistes. Sie beteten dort zusammen. Kapitel 1. Vers 13. Als sie hineingekommen waren, stiegen sie auf den Obersaal, wo sie blieben, so Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Johannes, Jakobus, Alpheus Sohn und Simon, der Eiferer und Judas, Jakobus Bruder, Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit etlichen Frauen und Maria, die Mutter Jesu. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, es war eine Menge von etwa 120 beisammen, Brüder und so weiter. Dann kommt die Geschichte von Judas, was mit Judas geschah. Aber das war eine Menge von Menschen, die einfach zusammen war, in diesem Fall nicht im Tempel, sondern in diesem Obersaal, 120 Leute, und die haben da gebetet. In Kapitel 2, Vers 42, da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es war eine betende Gemeinde. Kapitel 4, Vers 23 bis 31, das habe ich gestern schon vorgelesen, nachdem sie geschlagen wurden, nachdem ihnen gesagt wurde, sie dürfen nicht mehr predigen, haben sie nicht gesagt, gut, wir dürfen nicht mehr, also machen wir nichts mehr. Sondern sie gehen ins Gebet gemeinsam. Und ich habe gestern schon gesagt, stell mal vor, wir würden die Gebetsstunde so anfangen. Ich weiß, wann habt ihr Gebetsstunde hier? Mittwochabends, ja. Dass man sagt, Kapitel 4, Vers 24 in der Mitte, Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Heer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Und es geht so weiter, ja. Herrscher, Vers 28, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Vers 31, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das wäre doch super, so eine Gebetsstunde hier miteinander zu haben. Eine Gebetsstunde, wo was geschieht. Ja, ich weiß, wie es euch geht, aber manchmal finde ich die Gebetsstunde ziemlich lahm. Oder? Ich weiß, wie ihr das macht. Ja, wir versuchen das so zu machen, dass man zunächst einmal austauscht, über wofür man beten kann. So 20 Minuten nehmen wir dafür, dass man so Dinge nennt, die man erlebt hat in der Woche, damit man konkret für Sachen beten kann. Denn wenn man nicht konkret beten kann, kann man auch nicht danken. Ja, also wenn man keine Gebetserhörung hat, dann kann man auch nicht danken natürlich. Aber wenn man gebetet hat für eine Sache am Mittwoch und der Herr erhört das Gebet und man kann am nächsten Mittwoch dafür danken, weil das einfach eingetroffen ist, dann wird das alles viel interessanter. So, wir machen also eine kleine Gesprächsrunde, danach fangen wir an zu beten, dann machen wir eine kleine Pause, nochmal eine kleine Gesprächsrunde, damit noch andere Themen so durchgesprochen werden können, und dann machen wir wieder weiter. Ja. Und dann ist es schön, wenn man an einem Mittwoch hört, also wir haben für das und das gebetet, und jetzt kann ich sagen, der Herr hat das Gebet erhört, und dass man gemeinsam dafür dankt und dann weiter betet. Auch konkret für Personen. Ich weiß nicht, ob ihr das macht hier, dass man konkret für Menschen betet. Ja, in manchen Versammlungen ist das verpönt, ja, dass man Namen nennt. Aber ich denke, dass man das sehr gut machen kann. Einfach Namen nennen von Menschen, die du kennengelernt hast. Und dass man gemeinsam für so eine Person betet. Das ist eine schöne Sache. Gut, das geschah dort sehr häufig. Und dann in Kapitel 12, Vers 5, hat man natürlich das Schönste. Da ist Petrus im Gefängnis. Und die ganze Gemeinde betet für ihn. Also sie hatten an dem Abend nur ein Thema im Gebet, in der Gebetsstunde, und das war Petrus aus dem Gefängnis zu kriegen. Und sie haben intensiv dafür gebetet, und da finde ich es so lustig, dann erhört Gott das Gebet, und dann glauben sie es nicht. Das ist eigentlich interessant. Ja, Gott erhört ein Gebet, und die Rode, die da die Tür aufmacht, die macht die Tür wieder zu, und dann sagt sie, das ist Petrus. Und dann sagen die Brüder, nein, das ist ein Engel, das kann nicht wahr sein, ja. Ja, dann ist es doch Petrus. Ist es nicht gut und wunderbar, wenn Gott tatsächlich Gebete erhört? Es war eine wachsende Gemeinde. Also in vielen Gemeinden ist es so, dass die Menge der Geschwister zurückgeht, aus irgendwelchem Grund. Ja? Also letzte Woche hatten wir zu tun mit einem Bruder aus England und er konnte davon berichten, leider, dass immer mehr Versammlungen in England zugemacht werden und dass in den meisten Gemeinden, in den meisten Versammlungen in England die Geschwister über 70 Jahre alt sind und es ist absehbar, dass sie dann demnächst aussterben. Ist das nicht schlimm? Ich glaube nicht, dass das im Sinne Gottes ist. Ja? Also eine lebendige Gemeinde, die wächst. Dass da hier und da ein bisschen mehr oder weniger sind, das ist natürlich auch klar. Bei uns in der Versammlung ist es auch so, dass junge Leute oft keine Arbeit bekommen können und dann umziehen nach Süddeutschland, also Stuttgart oder Frankfurt oder sowas. Ja, das tut mir sehr leid, aber ist nun mal so. Aber ich bin auch sehr froh, dass immer wieder neue Leute dazukommen. Dass es so ist, dass Menschen sich anschließen wagen. Und dass der Herr Jesus Menschen hinzufügt. Es war eine wachsende Gemeinde. Und das ist so ein Erlebnis, da werde ich nachher noch was erzählen in Bezug auf die Emmaus-Arbeit. Es ist so ein Erlebnis zu sehen, wie in manchen Versammlungen da in Äthiopien so viele Menschen dazukommen. Dass es unglaublich ist. Aber das werdet ihr nachher hören. Eine wachsende Gemeinde. Eine Gemeinde, die folgende vier Punkte praktizierte. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brechen des Brotes und die Gebete. Also die Lehre der Apostel, dass man weiß, gemeinsam, worum es geht. Ja, und dass nicht nur einige Themen behandelt werden, so Brüder, die ihre Steckenpferde reiten, sondern dass das ganze Wort Gottes gepredigt wird. Paulus konnte sagen in Apostelgeschichte Kapitel 20, als er wegging in Ephesus, ich habe nicht nachgelassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wir haben mal einen Männertag gehabt, wir haben jedes Jahr einen Männertag bei uns in der Versammlung, wo wir mit den Brüdern zusammen sind und dann uns den ganzen Tag so mit solchen Themen auseinandersetzen. Und dann war einmal das Thema, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Und dann haben wir einem Bruder den Auftrag gegeben, er soll mal aufschreiben, was seines Erachtens das beinhaltet, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und dann hatten wir die Notizen von einer Schwester, die über 3-4 Jahre aufgeschrieben hat, so fast Sonntag für Sonntag, was so gepredigt wurde in der Versammlung. Ja, die war so, dass sie das einfach aufgeschrieben hat. Ja? Und das wussten wir und wir haben ihre Notizen gefragt. Und dann hat der gleiche Bruder das ausgewertet, ja, was wir alles so gemacht haben. Und ich bin sehr froh, dass dann im Nachhinein, das hat sich herausgestellt, so schlimm war es auch wieder nicht. Das war schon, dass man ja, das Ganze mehr oder weniger so durchgenommen hat. Sie hat Bücher aus dem Alten Testament, Personen aus dem Alten Testament, Bücher aus dem Neuen Testament, Personen aus dem Neuen Testament, etwas über die Zukunft und etwas über die Gemeinde und etwas über weiß ich was ja alles so Themen. Das wurde im Allgemeinen so durchgenommen. Und ich glaube, der ganze Ratschluss Gottes ist, dass die Geschwister wissen, ja, was der Wille Gottes eigentlich ist. Die Lehre der Apostel ist das, was wir brauchen. Und dann die Gemeinschaft, einfach das Zusammensein. Dass man sich nicht nur am Sonntag sieht, sondern auch in der Woche. Und vielleicht am Sonntag nicht nur von 9:30 bis 10:30 und von 11 bis 12, sondern auch danach noch. Dass man einfach Gemeinschaft miteinander hat. Ich glaube, ihr habt das Problem nicht hier, dass man keine Gemeinschaft miteinander hat, oder? Das läuft schon gut, habe ich den Eindruck. Dann das Brechen des Brotes. Dass man Sonntag für Sonntag die Woche damit anfängt, nachzudenken über das, was der Herr Jesus für uns getan hat. Das finde ich eigentlich so großartig, ja, dass wir den Tod des Herrn verkündigen dürfen, der Engelwelt gegenüber, Satan und seinen Dämonen gegenüber und sagen können, er ist auferstanden und er lebt. Er ist gestorben, auferstanden und er lebt. Wir verkündigen den Tod des Herrn nicht Menschen gegenüber, denn die meisten Leute wissen nicht, was wir hier machen. Also wenn ihr hier euch versammelt Sonntagmorgens, ja, ich glaube nicht, dass viele Menschen wissen, was ihr hier macht. Aber wir verkündigen, dass wir proklamieren den Tod des Herrn der Engelwelt gegenüber. Und sagen, er ist der Herr, er ist gestorben, er ist auferstanden und er lebt. Und ich finde es großartig, dass man das so sagen kann, ja, diesen Mächten gegenüber, er ist der Herr, er ist der Lebendige. Und dann in den Gebeten, das habe ich eben schon gesagt, ja, dass wir zusammenkommen zum Gebet. Ist das nicht schön, dass man das machen kann? Einfach zusammenkommen kann, um den Herrn zu bitten, zu dem großen Herrn zu kommen und ihn zu bitten um dieses und jenes. Dann war es eine heilige Gemeinde. Ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, ja, dass alle gleich aussahen, die gleichen Anzüge hatten und so, sondern dass das zu tun hat mit der inneren Einstellung. Römer 12, Vers 1 sagt das so. Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich lese Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also nicht gleichförmig zu sein dieser Welt, sondern unsere Gedanken, die müssen sich ändern. Oder wir müssen unsere Gedanken ändern lassen. Prüfend, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist für unser Leben, für die Gemeinde. Was will Gott eigentlich mit meinem Leben? Ich weiß nicht, ob ihr euch da Gedanken um gemacht habt, ich früher nicht. Was Gott eigentlich von mir will? Also wenn man jung ist, ja, dass man sich fragt, was soll ich eigentlich studieren, in welche Richtung soll es gehen? Welche Gaben hat Gott mir gegeben? Wenn es um Beziehung geht zwischen Jungen und Mädchen, Mann und Frau, dass man darum betet, Herr, zeig mir, welche Mann, welche Frau ich haben soll. Wenn man verheiratet ist, dass man den Herrn bittet, wie es weitergeht. Vielleicht ist jemand hier, dem Gott sagen will, ich möchte gerne, dass du deine Arbeit dran gibst, um für mich dort und dort zu arbeiten. Das müssen natürlich nicht alle, das ist wohl klar. Aber weshalb könnte nicht einer hier sein, dem Gott das sagt? Dass man das einfach mal fragt, ja, was willst du eigentlich von mir? Und dass unsere Gedanken nicht sind, wie die Welt die Gedanken hat. Die Welt denkt an Geld. Die Welt denkt an Geld, an Häuser, an Kleidung. Und ja, so wie der Herr Jesus das sagt in Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und von den Menschen, von der Welt sagt er, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach allem diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Also die Menschen um uns herum, die denken die ganze Zeit ständig nach über Geld und über Kleidung und über Nahrung und so weiter. Ja, das machen wir natürlich nicht. So sind wir nicht. So sagte Jesus. Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird uns gegeben werden. Oder? Ist doch so. Ich habe sehr lange da gar nicht drüber nachgedacht. Und ich merke auch, dass viele viel mehr Interesse haben für Geld und für Güter als für die Arbeit des Herrn. Und ich denke, die sollten mal ins Nachdenken kommen und ihre Gedanken ändern, ihre Gesinnung erneuern lassen und dass wir nicht wandern, so wie die Welt das will. Anders werden, eine heilige Gemeinde, wo Sünde nicht drin ist und auch keine versteckte Sünde. Denn man kann natürlich vieles so übertünchen. Ja, man kann tun, als ob alles gut ist. Aber Gott durchschaut das. Also wenn wir tun, als ob alles gut ist, ja, Gott durchschaut das. Und das ist gerade so beeindruckend in dieser Geschichte von Ananias und Sapphira. Die haben alle ihre Felder verkauft. War großartig. Die haben das Geld zusammengelegt, damit alle anderen auch zu essen und zu trinken hatten. Und Ananias und Sapphira haben das auch gemacht. Ist das nicht super? Die haben auch ihr Landstück verkauft. Da kann man doch nichts zu sagen. Nur haben die von dem Geld ein bisschen für sich genommen. Ist doch nicht so schlimm. Das war doch ihr Geld. Nur hatten die gesagt, dass sie alles gegeben hatten. Und das war genau der Punkt. Das war doch nur eine kleine Lüge, oder? Die haben doch ihr ganzes Land Grundstück verkauft. Das war super. Die haben nur nicht gesagt, dass es alles war. Sonst war es doch alles in Ordnung. Und dann stand auf dieser Sache die Todesstrafe. Erst bei Ananias. Und als seine Frau genau das Gleiche sagte, auch für Sapphira. Ist das nicht sehr beeindruckend, das so zu sehen, wie Gott da handelt. Und Gott hat sich nicht geändert. Also wir können ihm nichts vormachen. Wir können unseren Brüdern und Schwestern allerhand Dinge vormachen. Aber Gott nicht. Der durchschaut das. Und ich habe gestern Abend schon gesagt, es ist gut, dass Gott heutzutage nicht mehr so reagiert wie damals. Sonst sähe die Versammlungswelt ganz anders aus. Und auch die ganze Christenheit sähe ganz anders aus. Eine heilige Gemeinde. Damals war es eine heilige Gemeinde. Eine leidende Gemeinde. Bereit zu sein, zu leiden für den Herrn Jesus. Das ist so eine Sache, ja. Und eigentlich in unseren Breitengraden hat man nicht ganz so viel damit zu tun, oder? Vielleicht damals in der DDR, dass es eher der Fall war, aber heutzutage, also wenn man doch nicht leiden möchte, dann sagt man doch einfach nichts. Da haben wir doch kein Problem. Also wenn du nichts sagst, wenn du kein Zeugnis gibst, wenn dein Leben kein Zeugnis ist, da hast du doch keine Probleme mit Leiden. Aber wenn du anfängst, Zeugnis zu geben, wirklich ja, den Herrn zu bekennen in deinem Leben, in deiner Umgebung, dann wird es plötzlich anders. Da kriegst du Ärger. Aber das brauchst du doch nicht. Aber damals war es eine leidende Gemeinde. Und nachher, wenn ich etwas sage über Äthiopien, werdet ihr sehen, dass da das auch der Fall ist. Eine Gemeinde wie ein Mann. So steht es da, ja, Kapitel 4, Vers 32 bis 35. Eine Gemeinde wie ein Mann. Eine Einheit. Nach außen auftretend, vor Gott stehend, wie ein Mann. Das finde ich auch schon ein schöner Ausdruck. Dass man da so steht. Eine Meinung von sich geben. Ja, und wissen, was man will, der Welt gegenüber. Ist das nicht schön? Ich stelle mir vor, hier in Trier, oder hier in Schmalkalden, ich weiß nicht, welche Gemeinden es hier alles gibt, aber ich stelle mir vor, in Trier würden die ganzen Christen in den verschiedenen Gemeinden als ein Mann dort stehen. Ja? Also nicht sich verschiedene Gemeinden aufgeteilt in allerhand verschiedenen Gruppen, sondern dass es nur eine Gemeinde gibt mit einem Wort, mit einer Aussage, mit einem Zeugnis. Das wäre doch ein super Zeugnis den anderen Menschen gegenüber. Aber leider ist das nicht mehr so. Und das ja, ergibt wahrscheinlich dieses, dass es kaum noch Kraft gibt. Aber wenn wir dann als Gemeinde hier sind, in diesem Raum, ja, dass man hier aus dieser Gemeinde wie ein Mann dasteht. Und eine sorgende Gemeinde, das ist auch sehr wichtig, ja, als die Frauen nicht gut versorgt wurden, dass man daran gearbeitet hat, dass man das nicht hat sein lassen, das Problem, sondern dass man da was unternommen hat, reagiert hat auf die Probleme, die es gibt. Und nicht fleischlich, sondern auf eine geistliche Art und Weise. Denn für solche Arbeit waren offensichtlich Brüder nötig, die erfüllt waren von dem Heiligen Geist, so steht es da. Für solche Dienste wie die Tische bedienen, also umzugehen oder Geld zu versorgen für die Geschwister, braucht man Menschen, braucht man Brüder, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Manchmal hat man das Empfinden so, ja, dass für solche Leute sucht man sich die Geschäftsleute aus, die Ahnung haben von Geld. Ja. Aber darum geht es doch nicht. Also die Versammlung ist doch kein Geschäft. Die Versammlung braucht Menschen, die geistlich sind, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und nicht richten nach Geschäftsnormen oder nach Geschäftsprinzipien, sondern die handeln nach geistlichen Prinzipien. Das ist eine ganz andere Sache. Gut, also in diesem Fall der Gemeinde in Jerusalem, die sorgende Gemeinde, waren es Menschen, mal gucken, wie es da steht genau, Apostelgeschichte Kapitel 6. Vers 3. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern aus euch von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Also das war so, das was nötig war. Brüder, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Und gestern Abend habe ich so schon gefragt, ja, wer von uns ist erfüllt mit dem Heiligen Geist? Der Auftrag war, Epheser 5, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wer von uns hat diesen Wunsch, erfüllt zu sein von dem Heiligen Geist und dann hier handelnd erfüllt mit dem Heiligen Geist für so ganz praktische Dinge wie so Witwen versorgen und finanzielle Angelegenheiten in der Gemeinde. Dafür braucht man Leute, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und dann zum Schluss, als einfach mal so ein Satz, ja, es war eine sehr jüdisch geprägte Gemeinde. Und das ergab so Probleme, das ist wohl klar. Das weiß man auch aus der Apostelgeschichte und aus dem Galaterbrief, dass da Probleme entstanden, dadurch, dass das eine jüdisch geprägte Gemeinde war. Und als dann Gläubigen aus den Heiden dazukamen in Antiochien, ja, dann haben die ein bisschen Probleme gemacht. Kann man sich auch vorstellen. Und solche Probleme, das habe ich gestern schon gesagt, gibt es auch unter uns, wenn man aus verschiedenem Hintergrund kommt, ja, dass man anders reagiert. Ja, also aus dem Atheismus oder aus dem Katholizismus oder aus der orthodoxen Kirche oder auch immer her, ja, man ist durch was geprägt und die Prägung hält eigentlich das ganze Leben und es ist sehr schwer, Dinge abzulegen. Das lehrt die Geschichte und das lehrt die Praxis. Und dann ist die Kunst, als Brüder und Schwestern trotzdem gemeinsam weiterzumachen und wie ein Mann dazustehen. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Gut, das wollte ich noch hinzufügen an das, was ich gestern so gesagt habe. Ich glaube schon, dass das lehrreich ist. Ja? Und vielleicht dann nächstes Mal, wenn ich mal wieder hier bin, nochmal eingeladen werde, dass man den Rest machen kann. Denn das ist sehr interessant zu sehen, einmal diesen Überblick über die ganze Apostelgeschichte, dann was geschah auf Samaria und dann bis ans Ende der Welt, die ganzen Missionsreisen und dann die Apostelgeschichte und die Briefe. Aber da wollte ich jetzt einfach weitermachen mit dieser Emmaus-Arbeit, wenn das genehmigt ist. Ja. Vielleicht singen wir ein Lied und dann hast du ein bisschen Wasser? Das finde ich schlecht. Singen wir ein Lied, so ein schönes Lied zwischendurch, wie gestern, ja. Gestern war es Lob, singet dem Herrn und preiset ihn gern. Gibt es noch sowas?